Guten Morgen. Vielleicht könnt ihr mit mir vor der Predigt nochmal zum Beten aufstehen, dass wir vor den Herrn treten und ihn um seinen Segen bitten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute hier zusammenkommen können, dass du uns diese Möglichkeit gibst und danke, dass wir jetzt Zeit haben für dein Wort, dass es zu uns sprechen kann. Danke, dass du uns verheißen hast, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und ich bitte dich, dass du auch mich dafür gebrauchst, obwohl ich unvollkommen bin, aber ja, danke, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gegeben hast, sowohl zum Sagen als auch zum Hören und so bitte ich dich, ja, dass wir von deinem Wort lernen können, meine Zuhörer und auch ich, und ja, dass wir gestärkt werden und neu auf dich ausgerichtet werden. Amen. Ja, Sascha hat es eben in der Moderation schon gesagt, es gibt viele Wege auf dieser Welt und viele Wege sind gefährlich und führen zur Sünde. Und vielleicht habt ihr schon auf euren Gottesdienstzettel gesehen, der Titel der Predigt ist heute die Weisheit oder wie die Weisheit dich vor Sünde schützt. Ja, wir haben etwas von Gott mitgegeben bekommen, was uns davor bewahrt, in Versuchungen in Sünde zu geraten. Weil in Versuchungen kommen wir oder ja, manche Versuchungen können wir vielleicht auch meiden, aber in viele Versuchungen kommen wir. Und wenn wir in diese Versuchungen kommen, dann verheißt uns Gottes Wort, dass Gott uns keiner Versuchung aussetzt, die wir nicht widerstehen könnten. Und da geht es auch heute in der Predigt darum, dass die Weisheit uns hilft, bei der Sünde zu widerstehen. Ihr seht es auch auf dem Gottesdienstzettel, die drei Punkte, die wir heute durchnehmen wollen in Sprüche 7. Zuerst der erste Punkt, der Prolog des Vaters, der seinen Sohn auffordert, baue auf die Weisheit, baue nicht auf irgendwas anderes im Leben, sondern baue auf die Weisheit, die aus Gottes Wort kommt, Vers 1 bis 5. Und darauf folgt dann eine warnende Geschichte, die der Vater selbst erlebt hat. Er hat selbst beobachtet, was passiert, wenn man keine Einsicht hat, keine Weisheit, dann gerät man schnell durch die Versuchung an Sünde. Und was daraus folgt, ist der Epilog am Ende, also das Nachwort, nochmal die Aufforderung, hör auf die Weisheit, Vers 24 bis 27. Weil das so ein langer Text ist, wollen wir Stück für Stück durchgehen und dann direkt besprechen, was wir gelesen haben, weil wenn ich es jetzt zweimal vorlese, dann ist schon ein Großteil der Zeit rum. Und so möchte ich mit euch zuerst die Verse 1 bis 5 aus Sprüche 7 lesen. Da lesen wir, dass der Vater sich wieder an den Sohn wendet und ihm Folgendes sagt. Mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deinen Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester, und zur Einsicht, du bist meine Vertraute, damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Soweit erstmal der erste Teil. Ja, der Sohn wird in diesem Kapitel schon das vierte Mal dazu aufgefordert, oder wir lesen das vierte Mal im Buch der Sprüche bis zu diesem Punkt hier, dass wir aufgefordert werden, mit dem Sohn zusammen auf die Weisheit zu hören. Es reicht nicht aus, dass wir nur die Weisheit hören mit unseren Ohren, sondern wir sollen auch auf sie gehorchen. Also sie soll praktisch in unserem Leben Anwendung finden. Darum geht es im Buch der Sprüche. Weisheit ist ja, dass wir Gottes Wort verstehen und es dann auch praktisch umsetzen. Und dann verstärkt das Ganze nochmal der Vater mit dem Ausdruck, birg bei dir meine Gebote. Ja, das ergänzt der Vater noch in Vers 1. Und ich weiß nicht, dieses Wort benutzt man heute nicht mehr so oft, bergen oder birg etwas. Bergen bedeutet, etwas vor dem Verfall sozusagen zu bewahren. Also wenn zum Beispiel die Ernte auf einem Feld ist und ein Unwetter zieht auf, dann birgt man die Ernte sozusagen, um sie vor dem Vergammeln zu schützen durch den Regen oder sonstiges Hagel vielleicht. Genauso kann man sein Geld auf der Bank bergen oder die Bank birgt für mein Geld. Also sie schützt das Geld und Diesen Ausdruck benutzt der Vater halt, um seinen Sohn zu zeigen, die Weisheit soll uns etwas Bedeutendes sein, etwas Wertvolles, weil sie macht unsere Beziehung zu Gott aus. Also wenn ich verstehe, was Gott von mir will und ich liebe Gott, dann möchte ich auch das tun, was Gott von mir möchte. Und dann berge ich diese Weisheit, die ich aus Gottes Wort gelernt habe, in meinem Herzen. Ich erachte es nicht als etwas Unwichtiges, sondern ich erachte es als etwas Wertvolles. Und wir sehen halt, dass es nicht selbstverständlich ist, das Wort Gottes zu bergen in uns. Ja, das kann auch schnell verloren gehen. Wir sehen es in dem Gleichnis, das Jesus erzählt von dem Ackermann oder von dem Seemann, der auf verschiedenen Ackerböden sät. Grundsätzlich geht es halt in dem Gleichnis darum, dass Jesus deutlich macht, dass wie Menschen auf verschiedene Arten auf das Wort Gottes reagieren. Aber es kann genauso bedeuten, wie wir zu verschiedenen Zeiten in unserem Leben auf das Wort Gottes reagieren. Ich kann zum Beispiel als Ungläubiger eine Zeit lang in meinem Leben durch mein Leben gegangen sein, dann reagiere ich anders auf das Wort Gottes, als wenn ich dann zum Glauben gekommen bin. Oder auch wenn ich vielleicht in Sünde lebe, dann reagiere ich nicht so auf das Wort Gottes, wie als wenn ich eine intakte Beziehung zu Gott habe. Und ich möchte es einfach mit euch mal lesen, Markus 4. Und zwar auch nur die Auslegung, wo Jesus das Gleichnis auslegt. Das Gleichnis kennen wir wahrscheinlich alle, weil es wäre sonst zu lang. Markus 4, Vers 14, da geht es darum, dass es Umstände in unserem Leben gibt, die uns das Wort Gottes aus unserem Herzen rauben können. So, davor, wo der Vater uns vorwarnt, dass das nicht passieren soll. Da erklärt Jesus das Gleichnis. Der Seemann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo es auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Und wir sehen schon, ich denke, in erster Linie muss man das halt auf verschiedene Menschengruppen beziehen, aber ich denke, ich habe das von Olaf Latze auch gehört, er hat gesagt, man kann es auch auf verschiedene Lebenssituationen von uns selbst beziehen, und ich gebe Ihnen da recht, ich finde, da widerspricht nichts. Es ist einfach so, wir können, je nachdem, wo wir gerade im Leben stehen, wie unsere Beziehung zu Gott gerade intakt ist, können wir vielleicht abgelenkt sein durch Dinge wie Sorgen, die wir haben, oder dass wir andere Dinge in unserem Leben mehr lieben als Gott. Ja, wenn das so ist, wir haben es hier im Gleichnis gelesen, dann sind das Dinge, die das Wort Gottes in unserem Herzen ersticken. Und dafür werden wir gewarnt in unserem Predigttext. Ja, es gibt Zeiten, manchmal dürsten wir total nach Gottes Wort und wollen gerne so viel wie möglich davon aufsaugen, weil wir merken, wir brauchen das und das tut uns gut. Und dann bringt das Wort Gottes viel Frucht in unserem Leben. Ja, kennen wir, glaube ich, alle. Und es gibt Zeiten, da haben wir so Durchstrecken im Leben. Ja, da fällt es uns schwer, in der Bibel zu lesen. Da drehen wir uns um viele Sorgen oder haben vielleicht andere Dinge, die uns sehr lieb gewonnen sind, ja, wie Hobbys oder andere Dinge. Oder die Familie nimmt uns ganz im Beschlag. Ja, also es kann schnell gehen, dass Sorgen und andere Dinge des Lebens das Wort Gottes in uns ersticken. Und da sollen wir aufpassen. Davon werden wir hier gewarnt. Und um nicht in so einen Zustand zu geraten, gibt der Vater seinen Sohn hier praktische Regeln oder Ratschläge, wie er das Wort Gottes lebendig im Alltag bei sich halten kann. Zuerst fordert er ihn auf, die Gebote um seine Finger zu binden. Ja, also erstmal ist das auch wieder so ein abstraktes Bild, ist aber eher so bildlich gemeint. Also, was machen wir mit den Fingern? Wir tun mit den Fingern etwas. Ja, gerade selbst die Leute, die im Büro arbeiten, die schreiben mit den Fingern oder tippen auf die Tastatur. Und die Leute, die irgendwas Handwerkliches machen, die arbeiten auch mit den Fingern. Also, das hat damit zu tun, was wir tun, praktisch tun. Das soll geprägt sein vom Wort Gottes. Also wenn wir das Wort Gottes um unsere Finger binden sollen, dann bedeutet es einfach, dass wir das, was wir tun, so tun, wie Gott das von uns verlangt durch sein Wort. Das bedeutet, wir sollen die Bibel nicht einfach als Buch im Schrank haben und wissen, die steht da und die soll als Staubfänger agieren, sondern wir sollen darin lesen und Weisheit von unserem Alltag gewinnen. Das Wort Gottes soll unser Ratgeber sein. Es soll quasi von unserem Herz zu unserer Hand, zu unserem Finger gelangen. Es soll im Alltag greifbar sein. Und als nächstes Bild, wie wir die Gebote Gottes im Alltag bei uns haben sollen, sagt der Vater, dass wir dass der Sohn erstmal und wir, das geht uns natürlich auch, dass wir die Worte Gottes auf die Tafel unseres Herzens schreiben sollen oder die Gebote Gottes. Das bedeutet, wir sollen es mit unserem Herzen ergründen und da bewahren, wie der Vater es gerade gesagt hat. Das soll das Wichtigste für uns sein. Das soll Bedeutung für uns haben. Das macht der Vater mit den zwei Bildern deutlich, die er jetzt sagt in Vers 4. Er spricht zur Weisheit, du bist meine Schwester. Und sage zur Einsicht, du bist meine Vertraute. Ja, diese beiden Bilder, Schwester und Vertraute, das waren damals in der damaligen Kultur Ausdrücke für eine Ehefrau, für eine geliebte Ehefrau. Nicht für irgendeine Ehefrau, sondern für eine, die man wirklich von ganzem Herzen geliebt hat. Und so, wie man eine Frau, die man von ganzem Herzen liebt, so soll der Sohn die Weisheit, also das Wort Gottes, die Gebote Gottes lieben. Ein Beispiel, wie das zum Beispiel so war, also kulturell, dass man seine Ehefrau Schwester genannt hat, könnt ihr zum Beispiel in Hohelied 5, Vers 1 nachlesen. Da gebraucht Salomo das für seine Geliebte, die er dann geheiratet hat. Genau. Es ist wirklich so, dass wir nur dann ein wahrhaftiges Leben haben können, wie wir es hier lesen können, in Vers 2, wenn wir uns durch Gottes Wort lenken lassen im Leben. Ja. Nichts anderes im Leben bringt uns Erfüllung wie das Wort Gottes. In Sprüche 3, Vers 1 bis 3 steht, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Und das ist eine Verheißung, die nicht nur dem Sohn damals galt, sondern die gilt auch uns heute. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 28, er aber sprach, glückselig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Und in Psalm 19, Vers 8 bis 12 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Auch hier wieder am Ende diese Verheißung. Auf der einen Seite diesen Wert des Wortes Gottes, der uns Führung gibt und der uns erfüllt, aber auf der anderen Seite auch diese Verheißung, dass wir ein reich erfülltes Leben haben werden, wenn wir auf das Wort Gottes bauen und nicht auf andere Dinge. Und aufs Wort Gottes zu bauen, das wird uns noch mit einem anderen Bild gezeigt in Vers 2. Wir sollen das Wort Gottes oder die Gebote Gottes wie unseren Augapfel bewahren. Jörg hat es letztens schon mal in der Predigt gesagt, Gott bewahrt sein Volk Israel wie seinen eigenen Augapfel. Er lässt nicht zu, dass irgendjemand seinem Volk auch nur ein Haar krümmt, wenn er das nicht will. Und genau so, ja, ihr wisst, wie empfindlich unser Augapfel ist. Wenn da irgendwas reinkommt, das tut weh, auch wenn es nur ein kleiner Staubkorn ist oder ein kleines Insekt beim Fahrradfahren, das tut weh. Und deswegen haben wir einen guten Reflex. Wenn uns irgendwas in Richtung Auge fliegt, dann geht unser Auge direkt zu, das Augenlid schließt sich dann. Und genauso wie wir unseren Augapfel schützen, weil es eines der empfindlichsten Stellen unseres Körpers ist, genauso sollen wir auch in unserem Herzen das Wort Gottes bewahren, weil das sollte uns so einen großen Wert haben, dass wir nicht zulassen, dass irgendwelche Umstände im Leben uns das Wort Gottes rausreißen. Weil wir unseren Herrn lieben und weil wir sein Wort in uns bewahren wollen. Und zuletzt lesen wir, dass das Festhalten am Wort Gottes davor schützt, in Sünde zu geraten. Also in diesem Fall in sexuelle Sünde. Aber man kann es natürlich auch auf jeden anderen Bereich von Sünde beziehen. Ja, wenn wir am Wort Gottes und der Weisheit festhalten, die wir dadurch erlangen können, dann werden wir jede Versuchung überwinden können. Und deswegen steht dieser Prolog am Anfang, bevor jetzt diese krasse, warnende Geschichte kommt, weil wir müssen verstehen, die Grundlage, das Fundament für unser Leben ist das Wort Gottes, ist die Weisheit, die wir daraus gewinnen können, und die muss uns so lieb sein, so teuer, dass wir nicht auf andere Sachen im Leben bauen wollen, dass wir nichts anderes zu einem Götzen machen, sondern darauf bauen. Im nächsten Punkt wollen wir uns dann mit dieser warnenden Geschichte des Vaters beschäftigen, wie ein Unverständiger, der nicht am Wort Gottes festgehalten hat, schnell in die Sünde gerät. Lass uns mal die Verse 6 bis 9 erstmal lesen. Da steht: Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel, und betrat den Weg zu ihrem Haus, in der Dämmerung am Abend des Tages bei Einbruch der Nacht, als es dunkelte. Der Vater erzählt hier seinem Sohn eine Geschichte, und das könnte uns vielleicht die erste Lektion in diesem Text sein. Wenn wir selbst Kinder haben, ist es manchmal gut, ihnen auch so Geschichten als warnendes Beispiel zu erzählen, weil sowas prägt sich viel mehr ein, als wenn wir ihnen vielleicht einfach eine Moralpredigt halten. Ja, wenn wir ihnen sagen, guck mal, wo das endet, wenn man den und den Weg einschlägt. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass ich in meiner Familie als Kind auch, ich glaube, ja, wir hatten auch Alkoholiker, 2 Stück, und das hat mich schon auch, das war ein mahnendes Beispiel für mich, vorsichtig mit Alkohol umzugehen, da nicht ja unvorsichtig und unkontrolliert zu sein, sondern gerade weil meine Mutter da auch sehr kritisch war und immer gesagt hat, man soll so wenig Alkohol wie möglich trinken. Das prägt sich ein. Und auch so können wir unsere Kinder dazu bewegen, etwas, was vielleicht unweise ist, nicht zu tun. So wie der Vater es hier gemacht hat. Es geht nicht darum, zu lästern über andere und zu sagen, guck mal, der XY, der ist so schlecht, der hat sein Leben nicht im Griff und so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man sagt, schau mal, er ist nicht mit Gott gegangen, er hat diesen Weg eingeschlagen und es ist nicht gut geendet. Und wenn die Bibel es tut, dann sollten wir das auch tun. Und wir sehen hier, der Vater beobachtete aus sicherer Entfernung, er war ja in seinem Haus, er beschreibt es hinter den Gittern seines Fensters, also er war nicht in dieser gefährlichen Gegend zu dieser Zeit, wo man vielleicht nicht draußen sein sollte. Er war im Haus und hat es da beobachtet. Und er sieht eine Gruppe von jungen Männern, die vielleicht viel Blödsinn machen. Er schreibt hier, es sind Uneinsichtige. Und unter diesen Uneinsichtigen war auch ein Mann, der ohne Ziel durch die Gegend lief, der anscheinend keine Weisheit in sich hatte, weil er handelte ja nicht so. Das drückt sein Handeln in den Versen 8 und 9 aus. Denn wenn der junge Mann Einsicht gehabt hätte, dann wäre er nicht zu dieser Tageszeit an diesem Ort gewesen und wäre auch nicht ziellos durch die Gegend gegangen. Wenn man keine Einsicht hat, dann hat man keine Weisung. Man handelt planlos und läuft der Gefahr aus, der Sünde zu erliegen, wenn man einfach unkontrolliert handelt. Es ist niemals gut, wenn wir etwas tun, ohne ein Ziel zu haben. Wir sollten nicht einfach losziehen und irgendwas machen aus Langeweile. Ja. Wir sollten nicht planlos im Internet surfen oder irgendwelche Filme gucken oder sonst irgendwas machen, weil wir meinen, uns ist gerade langweilig. Wir sollten besonnen sein in unserem Leben. Dazu wurden wir schon oft in den Sprüchen aufgefordert. Wenn man nicht besonnen ist, ist man automatisch unbesonnen und dann handeln wir unüberlegt und das endet meistens nicht gut. Und als nächstes sehen wir, dass der junge Mann zu einer schlechten Zeit unterwegs war. Durch mehrere Begriffe hier, ich weiß nicht, ich glaube 4, 5 Stück, wird deutlich gemacht, dass es im Dunkeln war, also nicht zur Tageszeit, wo man eigentlich Sachen erledigen sollte. In der Nacht tun die Menschen oft Dinge, die im Verborgenen bleiben sollen, ja, die nicht entdeckt werden sollen. Die Schrift macht uns das an verschiedenen Stellen deutlich, zum Beispiel Hiob 24, Vers 15, da heißt es, das Auge des Ehebrechers wartet auf die Dämmerung, er spricht, kein Auge soll mich sehen und verhüllt sein Angesicht. In der Finsternis bricht man in die Häuser ein. Bei Tag halten sie sich eingeschlossen, sie scheuen das Licht. Und Epheser 5, Vers 11 und 12 heißt es, und hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Wenn wir auf Gottes Worte hören, dann meiden wir die Finsternis. Nicht unbedingt die Tageszeit, wo die Finsternis ist, aber die Finsternis, wo die bösen Werke getan werden. Aber das hat auch interessanterweise schon einen Zusammenhang. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu. Einmal ist das geistlich zu sehen. Finsternis ist immer das Gegenteil vom Licht, also vom Willen Gottes. Wo Sünde regiert, da ist die Finsternis. Aber es hat auch mit der Nacht zu tun. Ja, viele Dinge werden im Verborgenen nachts getan, wie Hiob das hier sagt. Der Ehebrecher wartet auf die Finsternis und der Einbrecher auch. Ja? Das würde er nicht zur Tageszeit machen. Wenn wir Gottes Gebote kennen und auf sie hören wollen, dann meiden wir die Finsternis und das, was die Menschen im Verborgenen tun wollen. Wir wollen dann nicht die Werke der Finsternis tun wie sie. Aber der Mensch, der nicht Gottes Wort in seinem Herzen hat, der liebt die Finsternis. In Johannes 3, Vers 19 bis 21 heißt es, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Was will uns Gott mit diesem Text jetzt sagen? Sollen wir nicht mehr in der Nacht das Haus verlassen? Ich denke, da müssen wir differenzieren, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich glaube, man muss es eher geistlich sehen, dass die Nacht der Ort ist, wo die Sünde herrscht. Ja, wir dürfen nachts noch das Haus verlassen, klar. Aber die Frage ist halt auch die, was haben wir für Gründe, nachts das Haus zu verlassen? Wenn wir vielleicht irgendwo in die Stadt gehen, um uns zu betrinken und die Kontrolle über uns zu verlieren, dann ist das bestimmt auch nicht gut. Ja, also das muss jeder selber wissen, was er macht. Aber wir dürfen schon noch zur Arbeit nachts fahren oder mit unserem Ehepartner oder Freunden spazieren gehen. Oder auch andere Dinge tun, oder auch mal ausgehen oder ins Kino gehen oder sonstiges. Das ist ja nicht direkt damit gemeint, wobei ich denke, da ist schon ein gewisser Zusammenhang. Manche Dinge tut man eher in der Nacht, die nicht gut sind. Und viele Dinge sollten wir eher tagsüber tun. Wir sollten immer generell, ob Tag oder Nacht, prüfen, ob das, was wir tun, anhand von Gottes Wort, ob das richtig ist oder falsch. Ja, wir sollten so handeln, wie es im Licht ist, ja, wie es gut ist und nicht die Werke der Finsternis tun. Und in den Versen 6 bis 9 haben wir gerade über das Opfer der Geschichte gelesen. Ja, jemand, der nicht vorbereitet war, weil er nicht gegründet war in Gottes Wort. Und dadurch konnte er überhaupt erst in diese Versuchung geraten, weil er sich zu einer Zeit und einem Ort aufgehalten hat, wo er lieber nicht gewesen wäre. Und jetzt lesen wir in den Versen 10 bis 12 über die Verführerin, die sich schon ganz der Sünde hingegeben hat, die mitten in der Sünde lebt und dadurch andere noch in sie quasi hineinzieht in die Sünde. Wir lesen die Verse 10 bis 12. Siehe, da lief ihnen eine Frau entgegen in Hurenkleidung und mit arglistigen Herzen. Sie ist unbändig und zügellos. Ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. In diesen Versen wird uns die Person vorgestellt, die den jungen Mann zu Fall bringen will, ja, die ihn verführen will. In diesem Fall geht es der Frau darum, den jungen Mann zum Ehebruch zu verführen. Es geht hier um sexuelle Sünde. Schon mit ihrer Kleidung macht die Frau deutlich, was sie will. In Vers 10 lesen wir, dass sie Hurenkleidung trägt. Und wer solch eine Kleidung trägt, hat die Absicht, damit auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass er für Hurerei verfügbar ist. Ein Beispiel finden wir zum Beispiel in 1. Mose 38, Vers 14, wo Tamar sich Hurenkleidung angezogen hat, um ihren Schwiegervater Juda zu verführen, damit sie von ihm schwanger wird. Ja, also sie hatte eine Absicht und Juda hat sich darauf eingelassen, er ist zu dieser Hure eingegangen. Daran sehen wir, dass wir viele mit ausdrücken können, wie wir uns kleiden. Ja. Die Bibel war da vielleicht ein bisschen krasser als wir heute. Wir würden jetzt nicht sagen, wir ziehen uns Hurenkleidung an, aber ich muss sagen, auch wenn ich keine Frau bin, heutzutage ziehen sich manche so freizügig an, auch mit der Absicht, sexuell wahrgenommen zu werden von dem anderen, vielleicht sogar begehrt zu werden, einfach weil es normal ist in dieser Zeit. Aber die Bibel sagt uns, wenn wir das tun, dann drücken wir etwas damit aus. Und deswegen sollen die Frauen, die an Jesus glauben, auch keusch sein. Wir lesen es in 1. Timotheus 2, Vers 9, dass sie sich halt nicht auf das Äußere beschränken sollen, sondern viel eher auf den inneren Menschen schauen sollen, dass das ihr Wert ausmacht. Da lesen wir ebenso, will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbaren Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Ja, gläubige Frauen, die wissen um ihren Wert, weil sie von Gott geliebt sind, weil sie einen inneren Wert haben, weil Gott sie Stück für Stück erneuert. Sie müssen nicht ihren Wert dadurch definieren, dass andere sie vielleicht begehren und sie denken, sie wären die Schönsten oder was weiß ich. Das gibt einer Frau oder einem Mann nicht den Wert, den er hat. Und gerade wir Christen, wir sollten da nicht mitmachen. Ja, wir sollten erstens selber nicht darauf achten, dass jemand anders das macht und das von ihm verlangen. Und auf der anderen Seite sollten wir auch selber nicht so handeln. Und die Frau aus der Geschichte, sie war zwar aus dem Volk Gottes, wir werden es gleich auch noch sehen, sie versucht mit religiösen Argumenten das Ganze schön zu reden. Sie hat Gott nicht gehorcht und sie wollte lieber in der Sünde leben. Sie hatte sich in ihrem arglistigen Herzen, wir haben es im Text gelesen, vorgenommen, einen Mann zu treffen und ihm mit ihm die Ehe zu brechen. Sie hat sich das Ganze so sehr gewünscht, dass sie nicht zu Hause ruhig im Haus sitzen bleiben musste, sondern ihre Füße waren nicht still. Sie ist wie eine verrückte Öhre durch die Gegend gerannt, bis sie ihre Sünde stillen konnte, das Verlangen ihrer Sünde. Und sie suchte so lange eifrig nach einem Mann in jeder Ecke, bis sie einen fand. So eine Frau lebt ganz und gar in der Sünde und der Mann, der sich auf sie einlässt, der muss damit rechnen, selbst in die Finsternis zu geraten. Oder er wird in die Finsternis geraten, wenn er sich darauf einlässt. Als nächstes lesen wir dann die Verse 13 bis 20 und da lesen wir von der Überzeugung, die die Frau leistet und der Mann gibt ihr nach. Vers 13 bis 20. Da ergriff sie ihn und küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm, ich war Friedensopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen, und ich fand dich auch. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischen Garn. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe und Aloe und Zimt. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen und an Liebeskosungen erfreuen. Denn der Mann ist nicht zu Hause. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmondes wieder heim. Die Verführerin weiß ganz genau, was sie zu dem Mann sagen muss, der naiv ist und nicht gerade feststeht in seinen Überzeugungen. Und so kann sie ihn leicht um den Finger wickeln. Ja, zuerst überwältigt sie ihn, indem sie ihn körperlich einfach überfällt und ihn einfach küsst, ohne Vorwarnung. Und damit zieht sie ihn körperlich in ihren Bann. Ja, das hören wir heute auch, wenn man so weltlich Dinge betrachtet. Ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, habe ich mir leider hin und wieder mal so Dating-Tipps angehört. Und da heißt es auch, man muss die Frau beim ersten Date einfach küssen, sonst wird das nichts. Aber das ist ja völlig antibiblisch. Aber das ist das Denken dieser Welt, allein weil man ganz genau weiß, dass diese körperliche Verbindung stark ist. Ja, man zieht sich gegenseitig an, ja. Und deswegen werden wir auch gewarnt in Hohelied 4, Vers 8, da heißt es, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr selbst gefällt. Ja, also es gibt einen Rahmen, wo Gott Liebe vorgesehen hat in der Ehe. Und Sexualität ist etwas, was wie so ein Selbstläufer ist, aber es soll halt nicht von uns erweckt werden in einem Rahmen, der nicht dafür vorgesehen ist. Und deswegen sollten wir eher körperlich auf Distanz zu anderen Menschen gehen, mit denen wir nicht verheiratet sind. Ja, wir sollten lieber zu vorsichtig sein als zu nachlässig. Und der junge Mann, er wurde schon ein Stück weit gebrochen, oder er wurde eigentlich gebrochen. Das war der Moment, wo er eigentlich spätestens hätte fliehen müssen, wie die Bibel uns dazu auffordert. Wir sehen es am Beispiel von Josef zum Beispiel, 1. Mose 39, Vers 12. In so einer Situation hilft es nur noch zu fliehen. Ja, da hilft kein Diskutieren, da hilft kein Reden mehr. Da hilft einfach nur noch, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzurennen. Und genauso werden wir im Neuen Testament dazu aufgefordert, in 1. Korinther 6, Vers 18. Da heißt es, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinen eigenen Leib. Wir sehen also, dass es nur diese eine einzige Lösung gibt für Versuchungen im sexuellen Bereich. Wir müssen einfach fliehen. Egal, ob es im Gedanken ist, weil wir zu Hause sitzen und vielleicht mit Versuchungen wie Pornografie oder sowas zu kämpfen haben oder wirklich mit anderen Menschen kurz davor stehen, Ehebruch zu begehen. Wenn sich diese Gedanken einschleichen, dann hilft es nur noch zu fliehen. Dann müssen wir dieses Gedankenkarussell verlassen und uns dem Guten zuwenden, dem Wort Gottes, der Weisheit. Da müssen wir in seinem Wort lesen, beten, dass er uns hilft, aus diesen Gedanken wieder rauszukommen und vielleicht auch Lobpreis zu hören, damit wir auch auf ihn unseren Blick lenken und nicht auf diese Sünde. Aber wenn wir das nicht machen, dann ist es vergebens. Und wir sehen, man kann sogar alles schönreden, Vers 14 und 15, da versucht die Frau, der ganzen Sünde noch einen religiösen Anschein zu erwecken. Sie sagt, dass sie Friedensopfer schuldig war und sie heute gebracht hat. Ja, das wurde von ihr verlangt, sie hat es getan. Und sie nutzt das, um den jungen Mann zu sich nach Hause einzuladen, um das Fleisch mit ihnen von diesem Friedensopfer zu essen. Denn das war damals ein Gebot von Gott, dass man das Fleisch am selben Tag noch bei seiner Darbringung quasi dann vor dem Morgen essen soll. 3. Mose 7, Vers 15. Also es war ein religiöses Argument. Man musste das Fleisch essen und sie hat dann gesagt, komm doch, ess es mit mir, mein Mann ist nicht zu Hause. Und wir sehen, es war zwar logisch und es macht den religiösen Anschein, aber Sünde bleibt Sünde, auch wenn man sie versucht zu verschönern. Und heutzutage ist es auch so, viele argumentieren vielleicht in Gemeinden, indem sie sagen, es ist okay, vor der Ehe zusammenzuziehen, weil man spart ja dadurch Geld und kann vielleicht mehr spenden. Oder Ehe ist etwas Kulturelles damals gewesen. Heutzutage ist es ja was ganz anderes. Wenn man eine ernsthafte Beziehung hat, dann kann man auch so vor Gott in rechter Weise leben, auch wenn man intim miteinander ist. Und so versucht man sich vielleicht auch selbst, wir können uns auch selber so Sachen einreden, aber so können wir mit dem religiösen Anschein uns selbst versuchen zu belügen oder andere zu belügen und sie zu überzeugen, etwas zu tun, was absolut falsch ist, aber wir denken, wir sollen es auch machen, es ist doch bestimmt für Gott okay. Aber es ist nicht für Gott okay. Ja. Und diese Frau, sie hatte Erfolg bei dem jungen Mann. Ja, er ließ sich darauf ein. Er hatte sich schon nicht gewehrt, als sie ihn geküsst hat. Jetzt hat sie ihm noch diese komischen religiösen Argumente vorgebracht. Und dann schmeichelt sie ihn noch. Sie sagt, ich habe auf dich gewartet. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Ja, wir Menschen lieben irgendwie dieses Gefühl, dass wir meinen, wir seien was ganz Besonderes. Und wir haben es verdient, mehr geliebt zu werden und mehr zu bekommen, als wir eigentlich haben. Und das das erzeugt bei uns irgendwie so ein Vakuum, was wir gerne erfüllt haben. Deswegen sind wir da so anfällig für. Ja, diese Taktik, die hatte schon bei Eva damals Erfolg, als der Teufel sie verführte und ihr gesagt hat, dir fehlt was, was du nicht hast, du hast mehr verdient. Ja, so hatte die Frau hier auch argumentiert und der Mann ist drauf eingegangen. Ja. In den Versen 16 bis 18 berichtet die Frau dann dem jungen Mann, auf was für ein Abenteuer er sich einlässt. Ne? Sie malt das bildlich aus, was für eine schöne Sache das ist, wenn sie da diese Affäre haben oder diesen Ehebruch begehen, um ja nichts Schlechtes daran zu lassen. Sie versucht es so gut wie möglich auszumalen und auszuschmücken, wie sie ihr Schlafzimmer hergerichtet hat, wie es duftet, wie sie dann sich in ihrer Leidenschaft ausleben können. Und ja, der junge Mann, er fällt darauf rein. Und um den letzten bisschen moralischen Bedenken bei diesem jungen Mann wegzunehmen, sagt sie ihm, der Mann ist nicht zu Hause. Ja? Oder auch vielleicht die Angst, dass er bestraft wird. Und man kann schon anhand, wie die Frau über ihren Mann redet, über ihren Ehemann, sehen, dass sie sich schon längst von dieser Ehe verabschiedet hat. Ja? Keiner würde über der Mann reden, sondern eigentlich über meinen Mann. Mein Mann ist nicht zu Hause. Und es zeigt, diese Frau suchte schon längst nicht mehr dieses Intime in der Ehe, sondern bei anderen Männern. Und wir können vielleicht auch daraus lernen, dass es wichtig ist, dass wir gut und richtig über unseren Ehepartner reden sollten und vielleicht auch zu denen Abstand nehmen, die oder uns nicht an Gesprächen beteiligen, wo es darum geht, dass man den Ehepartner eines anderen schlecht macht, weil das sollen wir halt nicht tun. Also das birgt auch eine gewisse Gefahr mit sich, denke ich. Ja, und wir sehen auch, sie argumentiert dann, dass der Mann auf eine weite Reise gegangen ist, dass er das Geld mitgenommen hat, dass er erst wiederkommt, wenn der Vollmond scheint. Ja, zu dieser Nacht war es ja stockdunkel, haben wir im Text gelesen, also dauert es ja noch ein bisschen, bis der Vollmond kam. Das waren alles so Argumente, um dem jungen Mann zu zeigen, ja komm, es passiert sowieso nichts, wir werden nicht erwischt, mein Mann ist nicht zu Hause, mein Mann bedeutet mir sowieso nichts. Und dann sehen wir, der junge Mann lässt sich darauf ein und geht mit der Frau mit. Das lesen wir dann in Vers 21 bis 23. Ich lese das nochmal. Ja, durch ihr eifriges Zureden verleitet sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es sein Leben kostet. Am letzten Punkt der Geschichte sehen wir, dass die ganze Situation jetzt aussichtslos ist für den jungen Mann. Er hat sich von dieser Frau beeinflussen lassen, hat sich um den Finger wickeln lassen und dachte, es hätte keine Folgen für ihn. Es wäre nur ein kleines, cooles Abenteuer. Und wir sehen diese Bilder, die der Vater benutzt, wie ein Ochse, der zur Schlachtbank geführt wird. Ja, kein Ochse weiß, dass er im nächsten Moment getötet wird und genauso ein Narr, der zur Bestrafung gebracht wird, der weiß meistens auch nicht, was auf ihn zukommt. Ja, so ging es dem naiven jungen Mann, weil er keine Weisheit in sich hatte. Er dachte, es blieb ohne Konsequenzen, die Sünde blieb unentdeckt, es blieb ohne Folgen. Aber was wir im Text sehen, ist, dass die Sünde einen ganz nach unten zieht, in die Finsternis. Das ist, wenn wir uns ganz auf die Sünde einlassen, ohne bei Gott Vergebung zu erlangen, dass wir dann weit von Gott weg sind. Und dass diese Sünde einmal im Tod auch endet, wie es in Römer 6, Vers 23 heißt. Und diese Geschichte soll dem Sohn ein warnendes Beispiel sein, dass es schnell geht, dass wenn man keine Weisheit in sich hat und sie nicht festhält, dass man dann einfältig ist und leicht beeinflussbar ist. Und der Vater warnt halt seinen Sohn. Und kommt dann am Ende nochmal auf den Anfang zurück. Das ist der Epilog, also das Nachwort. Höre auf die Weisheit, genau wie es wie am Anfang dazu aufgefordert hat. Auf die Weisheit zu bauen, so soll er jetzt auf die Weisheit hören, weil es macht nichts anderes Sinn. Vers 24 bis 27. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht, und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Genauso wie der Vater am Anfang gesagt hat, mein Sohn, hör auf die Weisheit und pass auf, wenn du Sünde begegnest, macht er das jetzt nochmal am Ende. Er soll seine Warnung ernst nehmen, weil es hier um Leben und Tod geht. Der Vater zieht quasi aus der Geschichte ein Fazit und sagt seinem Sohn, dein Herz wende sich nicht ihren Wegen, also den Wegen der Sünde zu oder der Hure, aber generell hat das halt auch mit Sünde zu tun, ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Das bedeutet praktisch für den Sohn und auch für uns, dass wir ernsthaften Schaden nehmen, wenn wir uns der Sünde hingeben. Ja? Wir müssen vor ihr weglaufen. Mit der Sünde ist niemals zu spaßen. Und wir sollten lieber zu vorsichtig als zu nachlässig sein. Genauso sollten wir darauf Acht geben, dass die Sünde für uns nicht normal wird. Ja? Dass wir nach und nach immer mehr Moral verlieren, wie es ja auch in der Geschichte heißt, indem wir denken, es ist doch normal, das zu tun. Ja, wir sollten unser Gewissen anhand von Gottes Wort immer wieder neu schleifen, damit wir eben nicht auf so komische Ideen kommen und uns von der Welt einreden lassen, was sie für normal hält. Weil die Welt hält einiges für normal, was wir nicht für normal halten sollten. Es bedeutet vielleicht, dass wir mit unseren Kollegen oder Freunden keinen Humor pflegen sollten, der unterhalb der Gürtellinie ist. Oder auch, dass wir vielleicht über gewisse Dinge nicht reden sollten oder gewisse Sachen nicht sehen sollten. Mit jedem Schritt, den wir der Sünde nachgeben, machen wir uns angreifbarer für die Sünde. Deswegen müssen wir lieber sehr vorsichtig sein. Und das bewirkt die Weisheit in uns. Sie hilft uns, Abstand zu nehmen, auf Distanz zu gehen, wenn es darum geht, in Versuchungen zu geraten oder in Sünde zu geraten. Und schlussendlich, wenn wir nicht den Rat aus Gottes Wort folgen und den Weg der Hure gehen, dann wird uns dieser den Tod bringen, also im Tod enden, was wir in Vers 26 und 27 durch mehrere Begriffe sehen. Und das Ende einer ehebrecherischen Beziehung ist kein Spaß, sondern Zerstörung. Ja, ein Ehebruch endet niemals gut. Auch sexuelle Sünde bleibt niemals ohne Folgen. Sie zerstört uns von innen, weil wir finden dort keine Intimität, sondern nur viel Zerstörung und viele Wunden, die wir davon tragen. Schlussendlich führt uns eine ehebrecherische Beziehung aber ohne Umkehr zu Gott in den Tod und in die Hölle. Und das muss uns klar sein. Ein Leben zum Spaß ist sinnlos. Wer mit der Sünde spielt, dem bringt die Sünde um. Das Gute aber, dass wir immer bei Gott Vergebung finden, wenn wir zu ihm kommen. Es gibt keine Sünde, die zu groß für ihn ist, aber die Gefahr ist, wenn wir uns in Sünde hingeben, wenn wir in diesen Strudel geraten, dann werden wir immer weniger empfangbar sein für das, was Gott uns sagen will. Deswegen möchte ich schließen mit der Aufforderung, lehne Gottes Gnade nicht ab, öffne dich seiner Gnade. Und ich schließe mit Offenbarung 22, Vers 11 bis 16, da heißt es, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens, und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Das ist die Weisheit Jesus Christus in Person, die wir haben können, weil wir an ihn glauben dürfen, aus Gnade, weil wir uns nicht abwenden, wenn er zu uns spricht und aus Gnade Vergebung unserer Sünden erfahren können und dadurch Weisung für unser Leben haben, nicht diesen Weg durch die Sünde gehen müssen. Und wenn wir mal einen falschen Weg einkehren, dann finden wir auch Vergebung bei ihm. Und das ist das Schöne, wenn wir uns für ihn öffnen. Amen.